Ja, es geht. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, in meiner Predigt werde ich jetzt euch beibringen, wie ihr alle Luther werdet. So wie der Spiegel das gerne hätte, dass in Menschen so einige, viele lauter Luthers wären, die da stehen wie ein Baum und für ihren Glauben, für Jesus Christus, für die Schrift einstehen. Den Mut habe ich eigentlich nicht, dass das so gelingt, oder? Wir wollen es mal versuchen. Liebe Schwestern und Brüder, das sind wir ja in Jesus Christus, und liebe Freunde und Gäste, ich möchte heute versuchen, euch ein wenig zu helfen, mehr aus dem Schatz des Wortes Gottes zu gewinnen. Und deswegen habe ich hier einen Stapel Bibeln und einen Stapel Hilfsmittel, um Bibel zu lesen. Aber wie geht das im ganz persönlichen Leben? Als ich 36 Jahre alt war, war ich in den USA unterwegs, geschäftlich, mit dem Ziel, dort neue Kunden und auch neue Produkte zu finden. In Chicago hatte ich 2 Termine gemacht, war so angereist, dass ich schon am Abend vorher da war im Hotel, und dann fand ich dort 2 Nachrichten vor, dass beide Termine abgesagt waren. Frustrierend. Nun hatte ich einen ganzen Tag in Chicago und ich saß in meinem Zimmer, was machen? Dann habe ich einfach mal die Bibel aufgeschlagen und aus dem Jesaja-Buch, das ist so mitten in der Bibel, wenn man die aufschlägt, gelesen. Und zwar folgende Verse. Kapitel 42, Vers 9. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich euch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich es euch hören. Und dann im 45. Kapitel, Vers 3. Und will dir heimliche Schätze geben und verborgene Kleinode, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Das war natürlich damals an das Volk Israel gerichtet. Und was sollte mir das sagen? Aber diese beiden Verse sprangen mir ins Gesicht. Neues Kleinode sollten sich zeigen, die noch verborgen sind. Ich hatte keine Ahnung, was das denn sein könnte bei meiner Suche nach Kunden und Produkten. Aber immerhin, mir hat das Mut gemacht. Meine Niedergeschlagenheit war zunächst einmal weg und ich habe dann überlegt, wie ich den Tag gestalte. Und ein paar Tage später war ich in New York und siehe da, dort entdeckte ich tatsächlich eine Idee, die dann zu einem Produkt wurde. Das war nämlich ein Flüssigseifenspender, dieser hier. Dieses Produkt hier habe ich dann entwickelt bei Hilo. Es wurde 34 Jahre lang fast unverändert verkauft und hat Millionen Umsätze gebracht und einen sehr guten Gewinn. Ja, so kann das gehen, wenn Gottes Wort Mut schenkt. Gott spricht wirklich durch die Bibel, auch heute noch, und zwar in ganz praktischen Fragen. Und das kann bei dir genauso passieren. Vor allem natürlich spricht das Wort Gottes zu uns, wenn es um das Heil geht, um das Sein oder Nichtsein vor Gott, wenn es um den Sinn des Lebens geht. Und Martin Luther, dieser starke Reformator, er war für Scriptura, sola Scriptura, auf Lateinisch heißt es so, Deutsch heißt es nur allein die Schrift. Die sollte alleiniger Maßstab sein über Leben und Tod, über Lehre und Kirche. Sola Scriptura war für Martin Luther, ein Professor, ein Schlachtruf, ein Kampfruf in der damaligen Zeit. Nicht eine Meinung unter vielen, auch nicht Beliebigkeit, sondern es ging ihm ganz allein um die Wahrheit. Und dabei hat Luther unterschieden zwischen der Jesus-Wahrheit und der Weltwahrheit. Das kann man heute auch. Professor Werner Gitt hat das einmal so ausgedrückt für unsere Zeit. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist alles andere Unwahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Daran wird uns wahrscheinlich sehr deutlich, wie radikal diese Kampfansage Luthers war. Und wenn wir uns die Gegensätze von Wahrheit und Unwahrheit vorstellen, wird es noch deutlicher. Und hier heißt die Devise Luthers, allein die Schrift, ausschließlich die Schrift. Kann es das denn heute geben? Was lernen wir denn in Schule, in Uni, im Beruf, in der Ausbildung? Viele Dinge, die nützlich sind für das Leben, ist das denn keine Wahrheit? Sind das Dinge, die auch in der Bibel stehen oder nicht? In unserer Zeit haben die Menschen große Skepsis gegenüber dem Wort Gottes. Und die Wahrheit Christi wollen sie nicht so richtig wahrhaben. Sie lehnen die Bibel als Grundlage des Denkens und Handelns mehrheitlich ab. Wir leben in einer säkularen, gottlosen Welt. Und Religion ist immer bedeutungsloser geworden. Ich möchte heute in dieser Predigt drei Bereiche ansprechen. Erstens, was Luther und die Schrift sagt. Dann, wie lese ich persönlich eigentlich in der Bibel? Und dazu gebe ich ganz konkrete Empfehlungen. Und drittens, wie beeinflusst eigentlich die Bibel unsere Gemeinde und auch unser Leben selbst? Zum Ersten, Luther und die Schrift. Ja, diese Scriptura, Schrift, die Bibel, die Heilige Schrift, was ist das eigentlich? 66 Bücher von 40 Verfassern in 1189 Kapiteln, in 31.161 Verse und das alles über den Zeitraum von 1600 Jahren aufgezeichnet. Ein gewaltiges Schriftwerk, von Gott inspiriert und von vielen verschiedenen Menschen, die sich noch nicht einmal gekannt haben, aufgeschrieben. Luther, das haben wir eben schon gehört, stand vor dem Reichstag zu Worms. Und er hat einen Brief geschrieben an den damaligen Papst Leo X. Und dort fordert er die praktische Anerkennung der Heiligen Schrift als ultimativ richtungsweisende Autorität. Er sagt, die kirchliche Autorität und die Tradition muss darunter stehen. Die Schrift erklärt sich aus sich selbst und der ihr innewohnenden Geist. Und an erster Stelle kann nur die Schrift stehen, sola scriptura, allein die Schrift, sonst nichts. Und wie begründet er das? Er sagt, die Schrift erklärt zum Beispiel die Natur, die Schöpfung. In Römer 1, Vers 20 steht, denn Gottes unsichtbares Wesen wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es so wahrnimmt, erkannt an seinen Werken, sodass es keine Entschuldigung gibt. Die Schrift erklärt Gott selbst. Johannes 1, Vers 1 bis 4, am Anfang war das Wort, Scriptura, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott, und alle Dinge, die durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. In Apostelgeschichte 20, Vers 27 schreibt Paulus, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Luther bezeichnet die Schrift als die Königin, als die Herrscherin. Und er sagt, das Auslegungsmonopol liegt nicht bei den Leitern und Lehrern der Kirche, sondern allein bei der Schrift selbst. Die Schrift ist der hermeneutische Schlüssel, das befreiende Evangelium von Jesus Christus aus dem Dunkel einer geistlich verkommenen Kirche heraus scheinen zu lassen. Die Schrift ist die höchste Autorität und auch die höchste Richterin. Wir lesen in 2. Petrus 1, Vers 19 und 21 bis 21, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint in einem dunklen Ort. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet und man könnte sagen, geschrieben. Wir merken, Luther gebraucht sehr knackige Formulierungen und er scheut sich auch nicht vor drastischen Ausdrücken. Er nimmt das Wort Gottes und schneidet, wie uns die Bibel das an einer Stelle mal sagt, wie mit einem zweischneidigen Schwert zwischen Wahrheit und Lüge. Zwischen Christus Wahrheit und Welt Lüge, könnte man sagen. Luther geht mit diesem Schlachtruf, sola scriptura, geht es allein um die rechte Schriftauslegung. Und das mit der Schrift. Die Mitte der Schrift ist dabei Jesus Christus selbst. Eben das, was wir in unserem Gemeindemotto hier zum Ausdruck bringen, Christus zentriert. Wir haben das heute, das gab es damals schon. Und es gilt heute genauso wie damals. Damals und heute gibt es aber auch Kritik an dieser Ansicht von Luthers. Einige möchte ich nennen. Die katholische Kirche zum Beispiel stellte schon sehr schnell in dem Konzil von Trient, etwa 20 Jahre später, Luthers Thesen als falsch dar und sagte, nicht nur die göttliche Wahrheit, die in der Bibel steht, sondern auch die Tradition ist maßgebend für unsere Kirche. Und dabei bezieht sie sich auf eine Stelle im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 13, wo es heißt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und Jesus spricht hier an dieser Stelle von der Wirkung des Heiligen Geistes, die wir ja selber auch erfahren. Aber die Kirche hat damals gemeint, dass diese Wirkung des Geistes nur durch die Würdenträger der Kirche gingen. Aber Luther hat das ganz scharf widerlegt und gesagt, jeder hat Zugang zu Gottes Wort und jeder hat die Gnade des Heiligen Geistes. Und das nennt sich auch das allgemeine Priestertum, von dem wir vorhin schon gehört haben. Eine andere Kritik an Luther ist die historisch-kritische Methode, die im 18. bis 20. Jahrhundert sehr stark entwickelt wurde. Und sie bezeichnet die Bibel als religiöse Menschheitsgeschichte. Sie sei nicht Gottes Wort, sondern von Menschen geschrieben. Und das Neue Testament, erst nach dem Tod Christi aufgeschrieben, sei von ganz höchst zweifelhaftem historischen Wert. Und die Texte werden dann einer sprachlich-philosophischen Analyse unterzogen und die Erklärung des Textes erfolgt nach der vermuteten historischen Absicht des Schreibers und nicht nach dem, was Gott sagen wollte. Wieder andere Theologen stellen die Bibelstellen so zusammen, dass ihre eigenen Thesen dadurch bewiesen werden. Und wieder andere lassen nur die Wirkung des Heiligen Geistes, das, was man selber erlebt hat mit Gott, gelten und fragen gar nicht, was die Bibel dazu sagt. Und dann gibt es andere, die meinen, sie müssen jedes Wort der Bibel auseinandernehmen und dann kommen sie zu voller Erkenntnis. Luther bezieht gegen die Bibelkritik, so nennen wir das ja heute, ganz klar Position. Und zwar in 5 Punkten. Er sagt, die Schrift muss durch die Schrift ausgelegt werden. So zum Beispiel, wie das Paulus tut im Neuen Testament in seinen Briefen. Er zieht das Alte Testament, die damalige Schrift, heran und beweist damit, dass Christus kommen, getötet, leiden und auferstehen musste und dadurch das ewig gültige Opfer für unsere Sünden gebracht hat. Das Zweite, die Schrift ist die Königin, die Herrscherin mit absoluter Urteilskraft, ja sogar mit abschließender Richterautorität. Und drittens, die Schrift ist irrtumslos. Denn Christus ist die Wahrheit, dann gibt es keine andere. Und viertens, die Schrift ist klar. Und dabei unterscheidet Luther zwischen der Klarheit des Textes und der inneren Klarheit durch den Heiligen Geist. Und der letzte Punkt, die Schlussfolgerung Luthers ist, auf diese Weise wird die Schrift zur normstiftenden Norm über alles. Ich komme zum zweiten Teil meiner Predigt und nun will ich persönliche Hilfen geben zum Zugang der Schrift, damit es für das eigene Leben ein Gewinn wird. Und das tue ich mit Zitaten aus dem 119. Psalm. Das ist der längste Psalm in der Bibel, 176 Verse, ich werde sie nicht alle vorlesen. Der Charles Spurgeon, ein Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert in England, einer der bekanntesten Leute, hat einmal gesagt, die Bibel, der 119. Psalm ist die Bibel im Kleinen, eine Zusammenfassung der Heiligen Schrift auf ganz engem Raum, eine kostbare Dosis Biblin, also etwas, was man einnehmen sollte. Dieser Psalm 119 ist sehr kunstvoll gedichtet. Jeder der 22 Abschnitte beginnt mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet und besteht aus 8 Versen. Und jeder dieser Verse beginnt wiederum mit einem dieser Buchstaben. Und es geht in allem um das Gesetz oder das Wort Gottes. Das ist die Mitte dieses so poetischen Werkes von vor 3000 Jahren. Alt, aber doch auch für uns heute sehr inspirierend. Einzelne Verse werde ich bringen, die mithelfen, das zu erklären, was ich sagen will, und dazu Luthers Lehren hinzufügen. Mich hat dazu angeregt eine Predigt von Gesa Bartholomä, die in Kiel Pfarrerin ist. Es geht also um den Zugang zur Heiligen Schrift, der Bibel. Luther empfiehlt zum Beispiel, wenn du am Abend schlafen gehst, wer tut das nicht, so nimm doch etwas aus der Heiligen Schrift mit dir ins Bett, um es im Herzen zu erwägen und es, gleich wie ein Tier, wiederzukäuen und damit sanft einzuschlafen. Also wer schlecht einschlafen kann, gutes Mittel. Er sagt auch, so ist es um die Heilige Schrift bestellt. Wenn man meint, man habe sie ausgelernt, so muss man erst recht anfangen. Und jetzt werde ich 9 Fragen und Empfehlungen bringen. Und die habe ich auch zu Papier gebracht. Wer das gerne nochmal nachlesen und anwenden möchte, im Lesezeichen auf einem der Tische stehen genug Exemplare. Und wenn sie nicht reichen, kann man noch mehr Kopien machen. Das erste dieser 9 Punkte. Habe ich eigentlich die richtige Einstellung zum Wort Gottes? Psalm 119, Vers 97. Wie sehr liebe ich dein Gesetz. Vers 57. Du selbst, Jahwe, bist mein Gewinn. Ich werde mich richten nach deinem Wort. Vers 72. Die Weisung aus deinem Mund gibt mir mehr als Berge von Silber und Gold. Tja, das Wort Gottes lesen ohne Liebe, das ist wie eine Suppe löffeln ohne Gewürz drin. Fade, kein Genuss, nur einfach Nahrungsaufnahme. Ist ja manchmal auch ganz hilfreich, aber macht keinen Spaß. Es bringt keinen Gewinn. Und dann schließlich die entscheidende Frage, schätze ich das Wort Gottes mehr als Berge von Silber und Gold? In der Tat, Geld ist nicht alles. Zum Zweiten, wo fangen wir mit dem Wort Gottes an zu lesen, wo hören wir auf? Wie viel an einem Stück, wie oft? Ja, das muss jeder für sich selber überlegen. Die Bibel ist kein Roman, den man vorne anfängt und dann bis zum Schluss durchliest. Es gibt keinen Anfang oder Ende. Und deshalb ist es gut, einen Plan zu erstellen. Und hier habe ich eben genug Pläne und da kann man sich das Passende aussuchen. Aber noch viel wichtiger als Lesepläne ist es, anzufangen. Viele von euch werden das ja schon tun, regelmäßig in der Bibel zu lesen, diese Inspiration zu bekommen und diese Kraftpille zu sich zu nehmen. Aber die, die das nicht so richtig schaffen, die möchte ich ermutigen. Mir ist es auch nicht leicht gefallen. Bei mir hat das gedauert, bis ich etwa 30 Jahre alt war. Morgens war ich zu müde, abends war ich zu müde, tagsüber habe ich keine Zeit gefunden. Und es war immer ein Krampf, mir einen Punkt zu setzen, wo ich in der Bibel las. Und dann hatten wir mal Besuch, machten mit dem Ehepaar einen Spaziergang und ich unterhielt mich mit dem Mann auch über dieses Problem. Und da sagte er, das ist doch ganz einfach. Kauf dir einen Bibelleseplan, steh morgens eine halbe Stunde früher auf und dann funktioniert das. Naja, aber ich hab's probiert. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich war selbst erstaunt, dass ich das geschafft habe, morgens eine halbe Stunde früher aufzustehen und dann auch wach zu sein, um die Bibel zu lesen. Es war ein großer Gewinn für mich. Also, wenn du Gewinn aus dem Wort Gottes haben willst, dann fang einfach an. Am besten gleich morgen, morgens oder auch an einem anderen Zeitpunkt. Wenn du nicht anfängst, wird nichts draus. Das ist wie beim Schwimmen, wenn ich ins Wasser gehe, wird das nie lernen. Dritte Frage und Anregung, wie viel sollte man denn lesen? Einen Abschnitt pro Tag, aber wie lang? Mal länger, mal kürzer. Dabei kommt es nicht auf die Erfüllung eines Solls an, dass ich mir unbedingt eine bestimmte Menge Text vornehmen muss. Nein, es kommt vielmehr darauf an, dass Gott mit mir durch den Bibeltext redet. Und dass ich auf Gottes Wort höre. Auch dazu hilft ein Bibelleseplan. Dann die nächste Frage, wann? Ja, morgens früh schreie ich zu dir, auf dein Wort habe ich gehofft, steht in 147 des 119. Psalms. Morgens ist schon ganz gut, da hat man noch nicht die Gedanken so blockiert durch das, was am Tag war. Und vielleicht hat man auch noch Ruhe, weil die anderen noch im Bett liegen. Aber je nachdem, wie die persönliche Situation ist, es kommt nicht so sehr auf die Zeiten an und das bestimme jeder selber, aber wichtig ist, dass man dranbleibt. Fünftens, wie soll ich denn die Bibel lesen? Mit der hellwachen Erwartung an Gott, dass durch seinen guten Geist Einsichten, neue Erkenntnisse oder auch Aufgaben kommen. Es können auch Stoppschilder gesetzt werden oder Abbiegungen oder Beschleunigungen oder auch Entschleunigungen. Psalm 119, öffne du mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder in deinem Gesetz. Betend lesen. Für mich ist Bibellesen immer auch ein Gespräch mit Jesus Christus und er spricht mit mir. Und dann kann ich danken, dann kann ich loben, dann kann ich bitten für mich und für andere. Das kann ich laut tun, das kann ich auch still tun. Oft schreibe ich dann die Gedanken auf in ein Notizbuch und lese sie am nächsten Tag nochmal nach. Ja, die nächste Frage, was mache ich denn mit Stellen, die ich nicht verstehe? Dazu wieder Luther. Er sagt, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich. Das andere lasse ich noch hängen. Und er sagt weiter, ist ein dunkler, unverständlicher Spruch in der Schrift, so zweifelt nur nicht. Es ist gewiss dieselbe Wahrheit dahinter, die an anderer Stelle hell und klar hervorstechen tut. Ich muss beim Bibellesen nicht gleich alles verstehen. Ich muss auch nicht alle Hintergründe erst erforschen, um Gottes Willen zu erkennen. Natürlich kann ich das tun und das ist auch sehr hilfreich und gut, wenn ich in der Wort Gottes grabe und forsche und die verborgenen Schätze hebe. Und dazu ist es auch gut, mit anderen gemeinsam das zu tun, in einem Bibelkreis, in einem Hauskreis, in einem Erfahrungskreis. Aber Vorsicht, nicht einfach so alles übernehmen. Paulus sagt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21, prüft alles und behaltet das Gute. Der siebte Punkt, auswendig lernen. Das fällt mir am allerschwersten. Ich hätte also nie Schauspieler werden können, kann ich mir nicht behalten. Aber wenn du gut auswendig lernen kannst, ein gutes Gedächtnis hast, dann kann ich das nur empfehlen, weil das, was du in deinem Kopf hast, kann dir keiner klauen. Und in Vers 11 von dem 119. Psalm steht, dein Wort habe ich im Herzen verwahrt. Der achte Punkt, ein Hinweis, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit, diese Stellen sorgfältig zu betrachten. Meditiere über dem Wort. In der Stille vor Gott, haben wir ja vorhin gesungen, kannst du in seinem Wort mehr erkennen. Aber das kostet Zeit, das kostet wirklich Zeit, wertvolle Zeit, die man irgendwo abknapsen muss. Und da heißt es Prioritäten setzen. Was ist mir wichtiger, das Wort Gottes, das Verhältnis zu Gott, seine Nähe zu mir oder Spiel, Sport und Spaß? In der Stille vor Gott verbrachte Zeit mit seinem Wort ist ein großer Gewinn für dich. Gerade in Lebensphasen, wo der Sturm um dich weht, wo die Herausforderungen oder die Probleme dich richtig türmen, dann zahlt sich die Stille vor Gott aus. Das habe ich wirklich so erlebt. Und der letzte, neunte Punkt, geh zu Gott in dem Glauben, dass er durch seinen Geist zu dir redet. Geh nicht so sehr analytisch und mit Verstand an das Ganze heran. Luther hat ein schönes Bild dafür. Er sagt, die Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto stärker der Duft. Wie wirkt nun Gottes Wort, wenn es im Sinn von Sola Scriptura allein das Wort aufgenommen wird? Auch hierzu einige Hinweise. Die Schrift ist ein guter Ratgeber. Vers 24, an deinen Weisungen freue ich mich. Sie geben mir immer guten Rat. Sonntags bei der Predigt und mittwochs bei der Bibelstunde habe ich immer hier so mein Notizbuch dabei. Und da notiere ich mir, was mir wichtig ist. Und ich möchte euch mal einige dieser Notizen sagen, die ich mir im Laufe der Zeit aufgeschrieben habe. Am Sonntag, den 11. März 2015, schrieb ich zu Apostelgeschichte 26, da steht Paulus vor Gericht, Herr, gib mir Mut zum Zeugnis, wenn ich mich verteidigen muss. Oder am 24.06.2015 bei einer Predigt zu Nehemia schrieb ich auf, Jesus, ab heute will ich Predigten so hören, dass sie mir Hinweise zur Änderung meines Verhaltens werden und nicht so sehr bewertend und beurteilend. Am 6.03.2016 predigte Uli Hees hier, unser Missionar von München, zur Apostelgeschichte 27. Da habe ich mir aufgeschrieben, Rede mit anderen immer in wertschätzender Weise. Und ein letztes Beispiel. Am Mittwoch, den 30.08. dieses Jahres, ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich gefreut und notiert, danke Herr für deine Güte, dass ich in einer Zeit und in einem Land leben darf, in dem äußerer Friede und Ruhe herrscht. Die Bibel gibt nicht nur gute Ratschläge, sie gibt auch Orientierung. Das brauchen wir. Zum Beispiel darüber, was die Erde betrifft, ihre Entstehung bis hin zu der Dimension der Ewigkeit. Christen besitzen eine sichere Hoffnung auf die Ewigkeit und leben auch diese Hoffnung in unserer Zeit. Und das macht gelassen. Menschen, die nicht an Gott glauben, haben keine Hoffnung. Sie leben von Tag zu Tag und wenn alles vorbei ist, dann kommt nichts mehr. Also warum soll man sich anstrengen? Warum soll man Verantwortung für die Zukunft auf sich nehmen? Nach mir die Sintflut, das ist dann die Erkenntnis. Aber viel gelassener und gleichzeitig auch verantwortlich können Christen mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Unsere Zeitgenossen haben ja sehr viel Angst. Angst vor der Klimaerwärmung, vor Epidemien, vor der Luftverschmutzung, vor Katastrophen, vor Erdbeben und vielem anderen. Ja, wir sollten auch verantwortungsvoll mit unserer Welt umgehen, denn Gott hat uns ja den Auftrag dazu gegeben. Aber nicht aus Angst heraus, sondern aus Freude darüber, dass Gott diese Welt so wunderbar und schön geschaffen hat. Auch in diesen Fragen gibt uns die Bibel Orientierung. Und noch etwas, die Bibel gibt uns Gelassenheit. Nicht Stress, Hektik, sondern Gelassenheit. Im Angesicht Gottes und seines Wortes erhält der Christ, das Kind Gottes, Hilfe auch in schwierigsten Lebenslagen. Dann können Entscheidungen getroffen werden. Da können sogar Umstände ausgehalten werden, an denen man nichts ändern kann. Selbst in schwersten Tagen, wenn Krankheit, Schmerz, Not, Druck, Terror, Umzingelung von Feinden da ist, gibt Gottes Wort Trost und erquickt. Vers 25, ich liege ohne Kraft und klebe am Stauben. Belebe mich nach deinem Wort, schreibt der Psalmist. Oder Vers 50, in all meinem Elend ist das mir der Trost, dass dein Wort mich wieder belebt. Vor wenigen Tagen besuchte ich Berthold Heinz im Krankenhaus in Dillenburg. Er hat in diesem Jahr 19 Wochen im Krankenhaus gelegen. Sein rechtes Bein wurde mehrfach operiert. Zuerst ein Zeh, dann zwei weitere, schließlich der halbe Fuß und dann bis 10 Zentimeter unter dem Knie. Ist er verzweifelt? Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Er weiß sich in der Hand seines Herrn Jesus Christus geborgen. Er weiß auch trotz seiner körperlich ungewissen Zukunft, dass das von Jesus vorbereitet ist. So kann nur ein Christ denken. Berthold Heinz ist mit über 40 Jahren erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und er hat sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das hat ihm Kraft und Halt gegeben. Das hat sein Leben geändert, positiv verändert. Und er hat sein Leben mit der Priorität Jesus neu ausgerichtet. Und noch eine Botschaft speziell für die jungen Leute unter uns. Das Leben und Lernen aus der Bibel macht unabhängig. Unabhängig von den wechselnden Meinungen, den politischen Wellen, den Modeerscheinungen oder den Trends unserer Tage. Die Beschäftigung mit der Bibel macht selbstständig. Man wird zum mündigen Christen. Das ist eine wunderbare Perspektive oder eine coole Aussicht. So nimmt der Christ die Bibel als Orientierung und damit sein Leben in die eigene Hand. Er kann aktiv gestalten und das macht, das kann ich wirklich bestätigen, Freude. Und die Bibel verbindet Christen untereinander. Zum Beispiel in der Gemeinde, Kolosser 3, Vers 16 steht, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Die gemeinsame Ausrichtung auf Jesus Christus, so wie wir es in unserem Motto haben, Christus zentriert, schweißt einfach zusammen Und gemeinsam können Junge im Glauben und Alte im Glauben alle miteinander auch die tragen, die es schwer haben im Leben. Gemeinsam auf der Grundlage der Bibel entwickeln sich in der Gemeinde unterschiedlichste Menschen. Jesus ist der Chef und wir alle sind seine Mitarbeiter. Und so wird Gemeinde auch wirklich zu einem Zuhause mit Perspektive. Ich komme zum dritten Punkt meiner Predigt. Wenn nun sola scriptura so ist, welchen Einfluss nimmt dann die Schrift, das Wort Gottes, auf unsere Gemeinde oder auf mich? Diese Frage hat schon Luther gestellt, ganz praktisch. Und Hartmut Hühnerbein hat uns das vorhin schon gesagt. Die Kanzel ist in die Mitte gerückt worden. In der katholischen Kirche ist der Altar und der Schrank mit den Zeichen der Eucharistie im Mittelpunkt. Im Evangelischen ist die Kanzel in der Mittelpunkt. Die Predigt soll nahe zu den Hörern kommen. Die Predigt ist das wichtigste Element des evangelischen Gottesdienstes. Und das ist ja auch hier. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wer auf meine Botschaft hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer hört, kann das ewige Leben bekommen. Und ohne Predigt gibt es kein Hören. Paulus schreibt an die Christen in Rom, Kapitel 10, Vers 14, wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Auch in unserer Gemeinde steht die Kanzel hier bewusst in der Mitte. Sola scriptura, im Sinne Luthers. Das Wort soll hier durch die Predigt im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens stehen. Und welchen Einfluss nimmt das Wort Gottes in meinem persönlichen Leben, in dem Leben eines jeden Christen? Ja, ohne eigene Bibel, in eigener Sprache, kann kein Christ wirklich sehen, was da drin steht. Er kann schlecht prüfen, ob es wirklich so ist, wie gepredigt wird. Und Luther hat deshalb die Bibel in die deutsche Sprache übersetzt und mit dafür gesorgt, dass sie in Riesenauflagen verteilt oder verkauft wurde. Heute gibt es natürlich Bibeln genug. Sie ist auch jederzeit überall greifbar. Man hat sie immer dabei. Ich benutze seit Jahren Bibel auf meinem iPhone. Das ist sehr einfach, sehr praktisch. In verschiedenen Sprachen, verschiedenen Übersetzungen habe ich es immer zur Hand. Aber es gibt natürlich auch hier viele, viele Bibeln. Ich habe die aus dem Lesezeichen geholt und dann habe ich gefragt, gibt es nicht noch eine schwarze Bibel, wie die früher waren? Nee, die sind out, gibt es nicht mehr. Also eine bunte Vielfalt von Bibeln. Der ERF bietet mit Bibelserver ein PC-Programm an, mit dem man Bibel sehr gut studieren kann und YouVersion fürs Handy ebenso. Wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir die Bibel besitzen, dass wir eine eigene haben können und sie auch lesen können? Wie dankbar können wir sein für das Vertrauen, das wir in die Bibel setzen können? Sephora Nelson, die am letzten Sonntag hier war, hat uns ja diese Liebe zum Wort Gottes in unsere Herzen gesungen und gesagt. Sie hat uns gesagt, es passiert was, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Und Gott hat Zeit. Ich will wirklich heute hier Mut machen, inspirieren, motivieren, ermuntern. Ja, ich möchte sogar auffordern zu sola scriptura, die Schrift allein. Lass dein Leben neu durch das Wort Gottes belebt werden. Im persönlichen Leben und auch in deiner Gemeinde. Ich kann euch sagen, mein Leben wäre ohne Bibel bestimmt nicht so gut verlaufen. Ich bin Gott unendlich dankbar für sein Wort, das er mir immer wieder gibt und auch, dass er Geduld mit mir hat, wenn ich nachlässig und faul geworden bin. Aber ich kann sagen, ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Gottes Wort hat mich positiv verändert. Und das wünsche ich auch jedem hier im Saal. Ich will schließen mit einigen Zeilen aus einem Buch, das heißt Zwischen Mensch und Gott und wurde von Michael Quoist geschrieben. Dieses Buch hat mir meine Mutter, als ich in den USA lebte, zum 26. Geburtstag geschenkt. Und er schreibt, bei der Betrachtung des Evangeliums handelt ihr immer zu zweit. Du, um dich zu sammeln und bereit zu machen, Christus aufzunehmen. Und der Heilige Geist, um dich zum Herrn zu führen und dich in ihn umzuwandeln. Wenn du sagst, ich bekomme dabei nichts, das Evangelium gibt mir nichts, dann denkst du nur an deine Tätigkeit. Oder du setzt die Tätigkeit des Heiligen Geistes Unentschlossen und Unentschlossenheit und menschliche Gewichte entgegen. Verliere nie den Mut. Wenn du es selbst ehrlich versucht hast, dann hat der Heilige Geist sicher Erfolg gehabt. Greif zum Evangelium. Versäume nicht die Begegnung mit Gott. Amen.